zum Vater Gott. Das ist mein Thema und ich lade dich herzlich ein. Möchte ich ganz herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, erfüllte Zeit ist die perfekte Zeit. Das Richtige im richtigen Augenblick zu den richtigen Leuten am richtigen Ort. Timing. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und das wollen wir. Wir wollen Gott richtig begegnen. Wir machen uns viel vor. Und wir haben das richtige Wort, aber zu falschen Leuten. Wir haben die richtigen Leute, aber das falsche Wort. Wir haben das richtige Wort und die richtigen Leute am falschen Zeitpunkt. Also dieses Timing, das muss da sein. Der Kairos muss da sein und Rema muss da sein. Alles muss harmonisieren. Also das wird das Thema sein morgen. Nächsten Mittwoch. Große Erschütterungen. Und ich denke, das ist eine ganze Menge Erschütterung, wenn ich an die Flut denke. Wie viele Tausende von Leuten werden da evakuiert und wie viel verlieren und wie geht's weiter, fragen sich manche. Ich denke, wir schließen kurz die Augen und wir beten für die Leute, die jetzt so Flutopfer geworden sind. Die können nichts dafür. Die können nichts dafür, wenn das Wasser steigt. Aber lieber Gott, du möchtest jetzt all die Geschwister und Freunde und Menschen, die irgendwie von der Flut betroffen sind, berühren, trösten, helfen, sie nicht mutlos machen. Und Herr, auch wenn sie materiell vieles verlieren, sie sollen eines wissen, es bleibt etwas Ewiges, etwas Bleibendes, das bist du, Herr, und du bist der Recht der Vater auch über die, die das von der Flut betroffen sind. Ist schwer zu verstehen für uns, ist schwer zu definieren, schwer zu erklären, aber Herr, ich weiß, du bist auch da der rechte Vater über diese Menschen, die an der Elbe oder an der Donau oder wo auch immer betroffen sind von dem Hochwasser. Ich segne die Menschen in Jesu Namen. Amen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch an die Leute denken. Stell dir mal vor, du müsstest deine Möbel Stock höher tragen. Und die Aufregung, der Stress und so vieles spielt eine Rolle. Also das Thema Erschütterungen. Warum lässt Gott Erschütterungen zu? Ich meine Tsunami oder Erdbeben oder Naturkatastrophen, Erschütterungen oder auch Kriege oder wirtschaftliche Zusammenbrüche. Auch das gehört alles dazu zum Leben. Warum lässt Gott zu? Wie geht man damit um? Und was soll das alles? Mir ist es so groß geworden, gerade durch diese ganzen Flutberichte und Flutgeschichten, wie nichtig ist doch das Menschenleben. Wie nichtig, wie schnell, was man aufgebaut hat und alles schwimmt davon. Und so ist auch das Leben. Du kannst nichts aufhalten, nichts verhindern, aber du musst damit fertig werden. Wie wird man damit fertig? Wohl einem, wer nichts hat, der kann auch nichts verlieren. Das ist auch eine andere Sache. Wer nichts hat, aber wir haben alle etwas. Und an die armen Tiere. Ich denke noch diese ganzen verendeten Tiere, die nichts dafür können. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Das ist also die biblische Wahrheit. Dann am Freitag wird das Thema sein, lebe furchtlos. Auch da, wir werden Schwierigkeiten haben, aber wir dürfen eines nicht haben, Furcht. Angst ist vom Teufel. Angst ist nicht eine Gabe Gottes, sondern die Gabe Gottes ist Besonnenheit, Kühnheit, Liebe und so weiter, aber nicht Furcht. Lebe furchtlos. Und uns wird vieles als Christen nicht erspart, auch wenn wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir einen rechten Vater und guten Vater haben und liebenden Vater haben. Wir werden nicht erspart. Wir sind in der Welt und wir müssen uns da durchschlagen, recht und schlecht, aber wir dürfen eines nicht verzweifeln, Kopf verlieren, Vogelstrauß-Politik betreiben. Das ist also nicht das, was wir sollen, sondern wir sollen fest bei Gott bleiben. Der Herr hat es hineingelassen, denk an Hiob, und der Herr holt es uns auch wieder raus. Lebe furchtlos. Dann wird am Samstag das Thema sein, nächsten Samstag, werde frei von deinen Bindungen. Wir haben eine ganze Menge Bindungen und wir wissen gar nicht, was das sind. Weißt du, der Teufel hält uns nicht mit eisernen Ketten gefangen, mit seidenen Fäden. Und die wickelt er so oft um uns herum, dass wir gar nicht merken, dass wir gefangen sind. So die feinen seidenen Fäden. Und Gott will uns frei machen von all diesen kleinen Bindungen. Die kleinen Füchse verderben den Weinberg, steht im Wort Gottes einmal. Und so weiter. Und dann die ausgestreckte Hand. Und wir haben von Mittwoch, der 19. bis zum 23. Juni, jeweils 19 Uhr, Billis mit. Ich lade euch ganz herzlich ein. Erwarte Gottes Wunder, Gottes Eingreifen, Gottes Handeln. Weißt du, von nichts kommt nichts. Wenn du nichts glaubst, bleib zu Hause, schlaf lieber, hast mehr davon. Aber du erwartest etwas, dass Gott dich berührt, dass Gott andere Menschen berührt, dass Gott Menschen bekehrt und Menschen errettet. Erwarte etwas. Erwarte für die Gemeinde. Erwarte nicht für dich. Du bist gerettet. Du bist in der Arche, aber die anderen, die sind in der Flut. Die sind im Hochwasser, die sind in der Schwierigkeit, die sind in der Not, die haben keinen Überblick mehr, die haben keine Hilfe. Und lade solche Menschen ein, die Gott brauchen. Weißt du, wir sind manchmal übersättigt vom Evangelium. Ach, weißt du, schon den zweiten Segen, den dritten Segen, den vierten Segen. Manche haben vom ersten Segen noch nichts gehört. Und wir sollten den Menschen den ersten Segen Gottes erzählen, dass Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Weg zum Vater Gott, das ist mein Thema. Also Herr, Jesus, das kannst du durch den Heiligen Geist sagen, aber durch Jesus kannst du sagen, unser Vater, mein Vater. Jesus lehrt uns den Vater. Und im Neuen Testament haben wir über 380 Bibelstellen, wo der Vater gepriesen wird. Der Vater, 300 und fast 400 Bibelstellen, wo der Vater verkündigt und gepredigt wird. Ich möchte aus Johannes 14, Vers 6 bis 14 als Einstieg nehmen. Da ist eine Diskussion im Jüngerkreis, wo der Jesus redet. Und da kommt der Philippus und der Thomas und so weiter. Und Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Dann sagt er, ja, und wir wollen mitgehen. Aber ihr könnt jetzt noch nicht mitgehen. Das ist also jetzt nicht eure Sache. Und da entsteht also eine Diskussion und so weiter. Und dann sagt er, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Zum Vater Gott kommst du nur durch Jesus. Nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed, nicht durch Konfuzius und nicht durch irgendeinen Philosophen. Nein, allein durch Jesus, auch nicht durchs positive Denken. Du kommst nur durch Jesus. Er ist der Weg, der einzige Weg. Viele Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg in den Himmel. So. Und wer und was der Weg zu Gott ist, darüber wollen wir reden. Es ist auf jeden Fall keine Religion. Ob es Judentum, ob es Christentum oder Islam ist, es ist auch keine Philosophie, es ist eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich, die Wahrheit ist auch eine Person. Es ist nicht ein Fakt, eine Tatsache oder eine Aussage, die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg. Der Weg ist auch nicht nur so ein Straßenpfad oder ein Damm oder was auch immer. Der Weg ist eine Person. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin der Vermittler zwischen Gott und Mensch. Diese Person, der steht dazwischen. Also wir kommen zu Gott nur durch den Gott-Mensch-Jesus. Gott-Mensch-Jesus oder Mensch-Gott-Jesus. Aber Jesus hat sich selber Menschensohn genannt, ganz einfach. Der war nicht so kompliziert. Also der Sohn Gottes ist der Weg zu Gott. Er kam von Gott und er führt uns zu Gott und er bringt uns zu Gott. Der Sohn der Maria war Gottes Sohn zugleich, also eine ganz tolle Mischung. Sohn Gottes und Menschensohn. Also in einem, also die Zellen eines menschlichen Geschöpfes gehabt, aber die Seele und sein Geist war göttlich, war ohne Sünde, war ohne Fehler, ohne Makel. Er wusste von keiner Sünde. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als Jesus. Auch nicht die Zionisten, Juden oder was weiß ich, welche Religion auch immer. Jesus sagt, in keinem anderen Namen ist Heil, also der Weg zu Gott, als nur im Namen Jesus. Erlösung und so weiter gibt es nur im Namen Jesus. Also wenn Leute kommen und sagen, du musst das noch beachten und das beachten. Wir kommen zu Gott nicht durch die Gebote. Du kannst alle Gebote halten, 100%, du kommst nicht zu Gott. Du bist ein Pharisäer, aber du kommst nicht zu Gott. Zu Gott kommst du nur durch Jesus. Nicht durch die Erfüllung irgendwelcher Rituale, nicht durch Askese, nicht durch irgendwelche religiöse Übungen. Du kommst zu Gott allein, zu Jesus, Gott Vater. Aber wir werden noch viel mehr hier erfahren. Wie finde ich diesen Vatergott? Wie geht es Vatergott, Daddy? Weißt du, die Juden, die haben sich nicht getraut, den Namen Gottes auszusprechen. Jahwe, und die haben fast überschlagen, sich die Zunge abgebrochen. Und wenn sie heute noch Gott schreiben, machen sie G, Haken und TT. Weil sie zu feige sind, Gott zu sprechen und weil sie Gott nicht kennen. Wenn du einen nicht kennst, kannst du auch nicht beschreiben. Da machst du immer eine Kürzel, eine Abkürzung. Also, Gott hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Er kam vom Vater und ging zum Vater und hat uns über den Vater erzählt. Es mag viele ärgern, wenn ich sage, in dem Namen Jesus. Ich habe einmal einen messianischen Juden bei mir gehabt, also nicht in der Kirche, noch in Friedrichstraße. Und wenn wir haben Chorus gesungen und ein messianischer Jude, stell mal vor, der sollte ja Jesus lieben. Immer wenn wir Jesus gesungen haben, hat sich immer umgedreht. Da hat Jesus nicht mitgesungen, messianische Juden. Weißt du, man kann fromm sein und man kann doch im Fleisch und Blut noch so die alte Tradition haben, ja, Gesetz und Moses und Beschneidung und was weiß ich, die Tora. Nein, Jesus ist der Weg und vergiss alles andere. Vergiss alles andere. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Du kannst Jesus nicht umgehen. Du kannst Jesus nicht umgehen. Früher habe ich missioniert, ich habe einen schönen Spruch gehabt für Traktate, also Überschrift, an Jesus kommst du nicht vorbei. Kannst wenden, wie du willst und so weiter, an Jesus kommst du nicht vorbei. Kannst reden, was du willst, kannst denken, was du willst, an Jesus kommst du nicht vorbei. Wir müssen, alle Menschen müssen wohl oder übel sich mit Jesus auseinandersetzen. Egal wer, auch die Atheisten. Die müssen auch schreiben 2013 nach Christus. Und sie müssen das akzeptieren. 2013 nach Christus. Wenn sie ihren Geburtstag und schreiben, wenn sie einen Vertrag machen, sie müssen an Christus akzeptieren. An Christus kommt keiner vorbei. Auch der Chinese nicht. Auch wenn er eine andere Zeitrechnung hat. Wenn er was von uns kaufen möchte, ein Daimler oder ein Volkswagen, dann muss er auch uns auf unsere Mentalität, auf unseren Glauben einstellen, auf unsere Zeitrechnung 2013 nach Christus. An Jesus kommst du nicht vorbei. Aber nicht nur, dass wir schriftlich oder philosophisch, und nein, wir kommen an Jesus als Retter nicht vorbei oder Richter. Er ist entweder ein Retter für uns oder ein Richter. An Jesus kommst du nicht vorbei. Er ist Retter oder Richter, eins von beiden. Mit Jesus müssen wir uns immer auseinandersetzen, spätestens nach dem Tod. Vor dem Tod ist ja egal, da kannst du machen, was du willst. Das ist ja deine Zeit. Aber nach dem Tod ist Gottes Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich habe in Indonesien dann den lieben Bruder, das ist Pastor einer sehr großen Gemeinde, und er ist Sohn einer buddhistischen Frau, die Buddhismus so verehrt hat. Buddha ist alles über allem und nur Buddha angebetet und so weiter. Und er ist Sohn einer solchen buddhistischen Frau. Aber das Folgende ist passiert: Diese Frau ist gestorben. Nebenan wohnten ein paar gläubige Pfingstschwestern, die haben gebetet, lieber Gott, und segne unsere Nachbarin und so weiter, die so schwer krank ist, berühre sie. Unwissend, was mit der Frau los ist, dass sie schon tot ist. Und dann gehen sie doch rüber und sagen, wir müssen doch nicht nur beten, beten nützt allein nicht, wir müssen auch was tun. Und wir möchten der Frau vielleicht eventuell die Hände auflegen und. Gehen rüber und, ach, sagen sie, die Frau lebt nicht mehr, die ist tot, aber sagt sie, dann fragt einer der Schwestern, dürften wir mit ihr noch beten und die Hände auflegen? Legen die Hände und die Frau wacht auf. Und als sie sich hinsetzt und wach ist und sagt, und sie hat einen riesigen Buddha-Statue gehabt, der muss raus, der muss raus, der muss raus. Und alle sind entsetzt, sie war eine Buddha-Verehrerin. Dann sagt sie, ich war drüben, ich war im Jenseits und da war kein Buddha, da war niemand, da war nur Jesus. Da war nur Jesus. Und da hat sich die ganze Familie bekehrt. Und die ist dann wieder zurückgekommen im Leben. Und ihre Familie kam zu Jesus. Und der Sohn ist dann Pastor in Jakarta, in der Gemeinde dort. Eine ganz tolle Kirche mit einigen 100.000 Leuten. Also Gott hat Erweckung geschenkt, gerade durch solche Fälle. Weißt du, Gott muss Tod kommen lassen. Gott muss irgendwelche jenseitige Erfahrungen kommen lassen, damit die Menschen aufwachen. In diesem Leben wachen die wahrscheinlich nicht auf, aber im anderen Leben müssen sie sich auseinandersetzen. An Jesus kommt niemand vorbei. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus der Herr ist. So, ob sie glauben oder nicht, das ist vollkommen egal. Also deshalb, ich bin im Plus. Ich weiß, dass Jesus existiert. Und ich habe ihn erlebt, ich habe ihn kennengelernt und ich muss nicht sterben, um jenseitige Erfahrung zu haben, dass drüben nur Jesus zählt und sonst niemand. So, den einen ist Jesus ein Ärgernis, den anderen ist jetzt hier eine Torheit, aber für uns ist es unser Glück. Welch Glück ist, erlöst zu sein? Durch den Namen Jesus. Und was habe ich von Jesus? Weißt du, Jesus ist jetzt zum Vater gegangen. Er sitzt zur Majestät, zu der Rechten der Majestät Gottes. Und er ist zum Vater gegangen. Aber er hat uns hier so viel vom Vater erzählt. Das Neue Testament hat über 380 Stellen, wo es vom Vater die Rede ist. Jesus ist der Herr aller Herren hier auf dieser, in der unsichtbaren Welt. Und auch hier wird immer mehr und mehr gelangt zur Herrschaft. Denn die Menschen, die hier sterben, die sind unter seiner Kontrolle. Denn mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde, auch wo die Regenwürmer sind, auch dort ist Jesus Herr. Auch unter der Erde. Und dort hat er das Sagen. Und er stieg hinab an die untersten Orte der Hölle und hat die Unterwelt gefangen genommen. Das ist Jesus. Er hat alle Macht. Also auch du, wenn du hier nicht siehst, nicht viel siehst von der Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu ist nicht riesig und dass man sagen kann, Milliarden. Es sind viele Christen. Tausende, Hunderttausende. Aber viel mehr drüben. Im Jenseits. Er ist Herr in der unsichtbaren Welt. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, sie müssen alle kapitulieren, sie müssen alle das Handtuch schmeißen, sie werden sich alle geschlagen fühlen und sie werden sagen, Jesus, du bist Herr. Aber was wollte er? Jesus wollte uns den Vater bringen. Und er hat uns erlöst, damit wir zum Vater kommen, damit wir den Vater kennenlernen. Jesus ist der Weg also zum Vater Gott. Er sagt, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Außer durch mich. Und das ist radikal. Das kann niemand sagen. Und da muss ein Wahnsinniger sein, der das sagt, außer mir. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Oder wie später auch die Menschen durch den Heiligen Geist sagen, jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er Herr ist. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen, sagt er. Wenn ihr mich erkannt habt, habt ihr auch den Vater erkannt. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr gewusst, ihr wisst, wie Gott ist. Und an Jesus können wir sehen, wie Gott sich manifestiert, wie Gott uns sich vorstellt, wie Gott ist. Das Ebenbild Gottes, das perfekte Ebenbild Gottes. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Stell dir mal vor, wer mich gesehen hat, aber du hast Jesus noch gar nicht gesehen, du hast gar nicht gelebt zu der Zeit. Eine Frage. Verstehst du was? Wie willst du das sagen? Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, mein Wort hört, mein Wort liest und mein Wort annimmt, der wird inne werden. Der wird innere Gewissheit bekommen, so bin ich. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist also, wie Gott ist. Demütig und sanftmütig. Gott ist also nicht dieser brutale, harte Gott, der im Alten Testament Blut forderte. Weißt du, das Alte Testament ist genauso schlimm wie der Koran. Tut mir leid, ist es aber so. Weißt du, Menschen sollten hingeschlachtet werden, Völker sollten ausgerottet werden. Wer nicht glaubt, weg mit euch. Radikal. Wir haben mal mit unseren Kindern die Bibel gelesen und da passierte sowas, wo Saul sollte alles auslöschen, alles vernichten. Dann sagt mein Sohn, der heute jetzt Rechtsanwalt ist, aber damals war er ein kleiner Bub, aber Papa, das war der liebe Gott, bevor er Christ geworden ist. Das war der liebe Gott, bevor er Christ geworden ist. Jesus hat Gott ein anderes Bild vermittelt, von Gott uns ein anderes Bild vermittelt. Und seitdem wir Jesus kennen, ist Gott Christ geworden. Ist Gott Liebe geworden? Ist Gott Leben geworden? Ist Gott Freude und Friede geworden? Nicht mehr dieser brutale, blutrünstige Gott, der Auge für Auge, Zahn um Zahn fordert, der sehr großzügig ist. Gott lässt uns nicht blind in der Wüste herumirren. Er zeigt uns Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus gibt uns Gott gibt uns Jesus. Und er gibt uns nicht mehr wie Jesus. Und das ist die Liebe Gottes. In Jesus erlebst du die Liebe Gottes. Jesus ist das Ziel Gottes. An Jesus können wir uns orientieren. Und wer Jesus verpasst, verpasst Gott. Also wenn du Jesus ablehnst, du kannst alle Götter haben, Zeus, Jupiter und Jehova und Sebaot und El Shaddai und Elohim, vergiss es alles. All diese Namen nützen dir nicht. Ohne Jesus kommst du gar nicht drüben an. Wer Jesus verpasst, verpasst Gott. Und dann kommt der liebe Thomas, unser Bruder Thomas in der Bibel, zeig uns den Vater. Und dann sagt ihr seid schon so lange bei mir und ihr wisst immer noch nicht. Ich bin der Weg, wer mich sieht, ich bin so wie der Vater. Ich bin sein Junge, sein Sohn, sein Ableger. Und Jesus sagt, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Glaubst du das nicht? Das hängt mit unserem Glauben zusammen, mit unserer Einstellung. Mit unserem Verstehen. Verstehst du nicht, kapierst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Wir wissen vielleicht für uns zu theologisch und zu philosophisch, aber er sagt, kapierst du nicht, verstehst du nicht, begreifst du nicht? Gott ist in mir. Ich verkörpere Gott, ich bin Mensch, aber in mir lebt der Vater. Und wer Jesus erkennt, erkennt plötzlich Gott. Und zwar auf der ganzen Linie. Und ich möchte den Beweis antreten, wie man Gott erkennt in Jesus. Nicht nur, dass man seine Predigten hört, und seine Predigten sind massiv. Also wenn du seine Predigten hörst, wirst du wahnsinnig. Wer kann noch selig werden? Verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Und selbst die Jünger, die Jesus nachfolgen, die alles verließen, selbst die kommen in Schleudern. Wer kann noch selig werden? Und dann, was ganz Schlimmes ist, das Kreuz. Wie kann Gott so grausam und so hart sein, dass er das Kreuz zulässt, seinen lieben Jungen, seinen Sohn, dahingeben darf, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben haben, einfach kreuzigen lassen, dahingeben, verspotten lassen. Wer Jesus erkennt, der erkennt Gott. Und ich möchte zuerst mal ein paar kleine Wahrheiten vorweg sagen. Wer für Jesus etwas tut, der tut es für Gott. Ganz einfach, ganz simpel. Heute, in heutigem Deutsch. In unserer Situation heute. Weißt du, wir können nicht mehr 2000 Jahre die Uhr zurückdrehen. Wir müssen heute fragen, wie begegne ich heute Jesus? Und du gibst nicht der Gemeinde, dem Pastor das Geld, sondern du solltest das auch gar nicht tun, sondern du solltest Jesus das Geld geben. Deine Kraft, deine Zeit und was auch immer ist. Wer etwas für Jesus tut, nicht für Matthäus oder die Gemeinde oder für die Gesellschaft oder für die Hochwasser, Betroffenen. Nein, wer für Jesus etwas tut, der hat Gott gedient. Um Jesu willen, wer ein kleines Kind aufnimmt, um meines Namens willen, der nimmt mich auf. Wer einen Gefangenen besucht, wer einen Kranken besucht, wer einen Armen besucht und hilft, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So erkennt man Gott. Und wir müssen einfach bedenken, Gott ist jetzt nicht irgendwo in einem Menschen verpackt. Nein, er ist jetzt in Jesus, der beim Vater ist. Und deshalb, alles, was du für Jesus tust, wer heute Jesus vertraut, vertraut Gott. Nicht nur Gott, ich vertraue Gott. Also, du kannst Gott vertrauen. Aber wie kommst du zu Gott? Da fehlt die Adresse. Und Gott hat eine Adresse. Weißt du, du kannst einen Brief verschicken, aber wenn die Adresse nicht stimmt, die Postleitzahl nicht stimmt, das kreist sich erstmal durch die Gegend. Wo ist der? Ich kriege auch manchmal Post. Ich kriege hier manchmal Briefe, steht an Herrn Matthäus am Leopoldplatz. Weil da ohne Postleitzahl, die Post weiß, die Post kennt mich inzwischen. Aber, weißt du, Gott weiß, was deine Not ist, wenn du ihm was sagst und so weiter. Aber er will eine direkte Adresse. Und dann merke ich, wenn ich schon den Stempel angucke, der Brief war schon 3 Wochen unterwegs. So, wer Jesus liebt, der liebt auch Gott. Wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf. Wer etwas von Jesus hört und versteht und tut, der tut das für Gott. Also es ist so simpel. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also Gott wohnt in den Kleinen, im Geringsten, in den Einfachen, in dem Irdischen, in dem Menschlichen. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist radikal. Buddha kann sagen, ich bin ein Weg. Einer von vielen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Absolut, da gibt es kein Wenn und kein Aber. Nur über den Sohn kommt man zum Vater. Wer mich kennt und wer mich kennen will, der wird auch den Vater kennen. Und dem wird sich der Vater auch offenbaren. Wer sich mit mir abgibt, wer sich mit mir beschäftigt, zum Vaterherzen Gottes. Dein Vater war ein Sufki vielleicht, ein Räuber, ein Dieb, Mörder. Was weiß ich, was dein Vater war. Viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Viele kennen sogar nicht mal ihren Vater und wollen mit ihrem Vater auch nichts zu tun haben. Da hat das ganze Geld versoffen. Oder da hat so viel Schaden angerichtet. Da hat die Familie sich gar nicht um die Familie gekümmert. Und du hast ein falsches Bild vom Vater. Vergiss deinen Vater. Steht zwar groß in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber wer ist rechter Vater, wer ist rechte Mutter? Komm nachher zu sprechen, denn es gibt nur einen Vater für uns Menschen, das ist Gott. Leider. Ich freue mich, dass ich meinen Vater gehabt habe und dass der nett und lieb und gut war. Der konnte mir vieles geben, aber als er starb, entschuldigt er sich noch und sagt, Johannes, ich bitte um Entschuldigung, ich hätte vielleicht euch viel mehr geben können, viel mehr tun können, aber meine Kraft, mein Wissen, meine Fähigkeiten waren begrenzt. Entschuldigt sich. Bei den anderen auch wahrscheinlich. Alle seine Kinder hat nacheinander reingerufen. Ich hätte mehr gegeben. Gott ist der rechte Vater, was das heißt, Kinder auf Erden. Bist du ein Kind? Du warst mal ein Kind. Und du bist immer noch ein Kind, auch wenn du Opa schon bist. Du bist ein Kind und bleibst ein Kind. Das ist der Mann im Kind, die Frau im Kind. Wir bleiben das. Tut mir leid. Also, wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Menschen Jesus, seine menschliche Natur. Er war begrenzt, war müde, hat Hunger gehabt. Und das Schöne dabei ist, bei seiner Geburt steht es, er liegt in einer Krippe und in Windeln gewickelt. Ich denke manchmal, warum nicht in Pampers? Die gab's, ja, aber im Himmel in der Ewigkeit gab's schon all das. Verstehst du? Warum nicht so modern und so weiter? In Goldpapier gewickelt. Oder was weiß ich, oder dass er das alles gar nicht nötig gehabt hätte. In Windeln gewickelt, ganz menschlich, ganz irdisch, ganz gebrechlich. Er kam so wie du und ich auf diese Welt. In Jesus steckt aber noch mehr, die Gottesnatur. Wie müssen sich Maria und Josef gefühlt haben? Wir haben den Sohn Gottes anvertraut bekommen. Ein Schatz, ein unbezahlbarer Schatz. So die Gottesnatur, und zwar die Gottesnatur hat er aufgrund der Empfängnis, es ist vom Heiligen Geist gewesen, der Erzeuger war nicht der Vater Josef, sondern der Heilige Geist. Und das war diese, was die göttliche Natur vermittelte und die produzierte und erzeugte. Philippus ist hier verwirrt in diesem Abschnitt im Johannesevangelium und sagt, ja, wie sollen wir das verstehen? Ich bin der Weg. Und so weiter. Wir begreifen das nicht. Und Philippus versucht es rationell zu erklären und zu ergründen. Und wenn du versuchst, Jesus mit Verstand zu verstehen, wirst dumm, irre, wahnsinnig, verrückt. Oder kriegst du Christus-Syndrom. Und du glaubst am Schluss, wirst du Christus. Nein, Christus muss man richtig verstehen, was Christus und wer Christus ist. So, man muss ihn als Mensch sehen. Und die Menschen sollen Jesus als Mensch sehen. Er war der vollkommene Mensch, nur ohne Sünde. Das Einzige, was Jesus nicht hatte, war Sünde. Er musste auch auf die Toilette gehen, und zwar regelmäßig. Und seine Lieblingsspeise war Fisch. Ja, er hat menschliche Probleme gehabt, genauso wie du und ich. Ist müde geworden. Hat sogar im Sturm, mitten im Sturm, muss vorstellen, das Schiff schaukelt auf und ab und er schläft. So erschöpft ist er gewesen. Er war Mensch, ganz Mensch. Und wir sollen in Jesus Gott erkennen. Jesus ist diese Attrappe, das Anschauungsbild, das Medium. Wir sollen Jesus betrachten. Anhand von Wundern, anhand von den Predigten, alles groß und gewaltig. Und wir sollen aber noch mehr sehen. Das sind nicht nur die Wunder und die Predigten und das ganze Benehmen und Verhalten. Der ist anders wie die anderen. Jesus war anders als die anderen. Und das muss merkwürdig, das muss irgendwie den Leuten aufgefallen sein. Er ist der Abglanz Gottes, steht in der Bibel nachher später. Abbild des Vaters oder er ist das Ebenbild Gottes. Für uns ist es so ein Wegweiser. Weißt du, von einem Wegweiser darfst du nicht zu viel erwarten. Der Wegweiser steht da und zeigt nur die Richtung. Du siehst also Richtung Berlin. Und dann musst du fahren, oder Richtung Tegel, um hierher zu kommen, Richtung Wedding. Das zeigt, der Wegweiser steht, ob es jemand anguckt oder nicht anguckt. Ob jemand daran glaubt oder nicht glaubt. Also der Wegweiser steht immer da. Und so ist Jesus auch ein Wegweiser zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg. Und jetzt kommt es auf uns an, ob wir da folgen, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. Und für mich interessiert noch ein Mensch in der Geschichte Jesu, das war der Josef. Wir hören nicht viel von Josef. Von Josef hören wir nur, er war ein gerechter Mann. Ein gerechter Mann. Also das ist, was wir von Josef wissen und dergleichen. Und Josef war für Jesus sein Vater. Jetzt hör zu. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann kommen die Leute und in Nazareth diese Predigt. Ja, seinen Vater kennen wir. Es ist der Zimmermannssohn, Lukas 4, Vers 16. Es ist der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater. Bitte versteht mir jetzt richtig, was ich sage. Wer mich sieht, sieht den Vater. Zuerst einmal ist der irdische Vater. Und dieser irdische Vater Josef war sein ordentlicher Vater hier auf dieser Welt. Wer mich sieht, sieht den Vater, den Josef. Er war ein Gerechter. Und das ist das Erste, was ich über den Vater im Himmel sagen kann, über den Vater Gott. Gott Vater ist ein gerechter Vater. Er ist nicht ungerecht. Josef war ein gerechter Mann. Er wollte die Maria verlassen, aber er ließ sich überzeugen und eines Besseren belehren, nicht zu verlassen. Nimm das Kind und folge. Und dann ist es interessant und schön zu sehen, wie dann dieser Vater Josef sich um Jesus kümmert, wie er besorgt ist, wie er alles opfert für Jesus und Jesus annimmt als sein Sohn, sagt niemand, das ist nicht mein Sohn. Das ist nur adoptiert, also das ist so Bastard. Und Jesus war ein Bastard, rechtsmäßig, wenn es so ging. Also er war ein Bastard, aber er hat nicht gesagt, das ist ein Bastard. Nein, es ist mein Sohn. Und die Leute sagten im Nazareth, das ist Josefs Sohn. Und du siehst, das ist genauso Gott. Eigentlich sind wir alle Bastarden, Entschuldigung, aber das sind wir. Also, ihr wisst ja, was ein Bastard ist. Muss ich nicht beschreiben, schaut es im Lexikon nach. So, wir sind also so Abschaum. Wir sind nicht wert. Aber der Vater achtet uns für würdig. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Zuerst mal meinen irdischen Vater, aber das ist nur so ein Abbild des himmlischen Vaters. Der nimmt mich an, so wie ich bin, was ich bin, wo ich herkomme, wo ich auch abstamme. Und die Geschichte von der Jungfrauengeburt, das hat nur Maria und Josef gewusst und sonst niemand. Und es ging auch niemand was an. Und das hat auch gar nicht groß interessiert. So, auch deine Geschichte, deine Vergangenheit interessiert niemand. Und du musst nicht groß deine Vergangenheit an Glocke hängen. Ich bin ein ungewolltes Kind. Nein, Gott hat dich gewollt. Der Vater hat dich gewollt. Das ist Gott, das Vaterherz Gottes. Gott hat dich gewollt von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, hat er dich geplant. Da bist du noch gar nicht geboren, noch gar nicht gezeugt, noch gar nicht in der Entwicklungsphase gewesen. Gott hat dich gewollt von Anfang an. Ist das nicht Josefs Sohn? Weißt du, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Er war klug, er war geistlich, er hatte Autorität, er konnte reden, er hatte göttliche Sendung, aber er war immer noch Mensch Jesus. Mensch Jesus. Ist das nicht Josefs Sohn? Obwohl Josef nicht der natürliche Vater von Jesus war, hat er ihm alles gegeben. Und genau das ist Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und Josef spielt die Rolle des Vaters ganz toll in diesem ganzen Drama, in dieser ganzen Geschichte um Jesus herum. 30 Jahre spielt eine ganz wichtige Rolle. Und hier, warum er in seiner Vaterstadt Nazareth nicht angenommen wird und so weiter und nicht akzeptiert wird. Kein Prophet wird geachtet in seiner Vaterstadt. Kein Prophet wird zu Hause anerkannt in seiner Heimat. Kein Prophet. So, Jesus war voll Mensch, voll Nazarener, voll Jude. Er war alles voll. Und das hat eine ganz prophetische Botschaft und wir sollten diese Botschaft verstehen. Weißt du, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er wollte den Vater bringen und den Vater verkündigen. Ist das nicht Josefs Sohn? Und das stört uns manchmal. Weißt du, wir sehen immer nur das Menschliche am Menschen. Und die Menschen sehen an dir nur das Menschliche. Eine Frau, ein Mann, nur ein Teenager oder ein Greis, egal was. Wenn man einfach nur den Menschen sieht, aber ist das nicht Josefs Sohn? Wir sollen hinter den Kulissen sehen. Hinter den Kulissen sehen. Was steckt dahinter? Sie haben Jesus missverstanden und sie haben in ihm nur den Menschen gesehen, aber nicht das Göttliche, was Gott an ihm gewirkt hat. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Sie haben nur seinen irdischen Vater gesehen, aber nicht seinen himmlischen Vater. Wir sehen auch nur immer unsere menschliche Abstammung, unsere menschliche Herkunft. Ein Deutscher, ein Amerikaner, ein Afrikaner oder sonst noch was. Ein Berliner. Aber was kannst du dafür, dass du hier geboren bist? Weißt du solltest deine wahre Identität entdecken, wer du bist und wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir dann wollen zu ihm kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. In Mehrzahl. Ich und mein Vater, wir wollen eins sind zu dem. Sie haben also nicht nur seinen irdischen Vater gesehen, der Petrus ganz besonders, weil als Jesus so mal rumfragt, was sagen die Leute so von mir? Und du sagst, der eine sagt, das ist ein Prophet, das ist ein großer Lehrer, das ist ein Rabbiner. Und was sagt ihr, was ich bin? Und da schießt Petrus wie aus der Pistole, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und weißt du, was dann Jesus sagt? Fleisch und Blut haben das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du wirst Jesus nie verstehen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart. Der Geist meines Vaters. Also, Gott selbst wird hier als Geist angesprochen. Aber die Leute sagen, ja, das ist der Zimmermanns Sohn. Josef war nur der Pate, er stand nur dabei. Weißt du, und so ist auch Gott. Du siehst Jesus, in Jesus Gott Vater, nur wie er da dabei steht. Du siehst also nicht, wie Gott groß verteidigt. Also wenn der wirklich Gottes Sohn ist, der soll vom Kreuz runtersteigen. Der ist nicht runtergestiegen. Und Gott kam nicht und hat ihn vom Kreuz erlöst. Wer nicht Josef von Arimathea und Nikodemus ihn runtergenommen hätten, der würde heute noch am Kreuz hängen. Also, wenn das der Sohn Gottes ist, aber der römische Hauptmann, der steht am Kreuz und sagte, wahrlich, das war Gottes Sohn. Das war Gottes Sohn. Jesus ertrug die Erniedrigung Und auch der Josef musste die Erniedrigung ertragen. Josefs Sohn, der will Messias sein, der will was Besonderes sein. Der will Heiland der Welt sein. Josefs Sohn, wir kennen ihn. Er hat in der Werkstatt gearbeitet. Aber Josef stand ihm bei, und zwar direkt und indirekt. Ich kann mir vorstellen, von Ferne. Der Vater hat ihn immer von Ferne begleitet. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich von Ferne begleitet, beobachtet, so wie der verlorene Sohn, der wurde auch ständig, jeden Tag stand der Vater da, da war sogar schon ein Loch ausgetreten, stand da und hat geguckt, kommt er nach Hause, kommt er nicht nach Hause. Irgendwann muss er doch nach Hause kommen. Josef ertrug alle Demütigungen und so weiter, musste nach Ägypten fliehen, wurde verkannt dort und fremd und so weiter, brachte Opfer für Jesus. Der Sohn Gottes in der Werkstatt Josefs, im Haushalt der Maria, in der Familie Jesu oder Josefs, in der Familie Josefs. Ist das nicht Zimmermanns Sohn, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Leben sie nicht mal seine Schwester und hier mitten unter uns? Also Jesus hat Brüder und Schwestern gehabt, leben die nicht alle unter uns? Wer mich sieht, sieht den Vater in der Familie, im Alltag. Ja, in der Arbeit, in der Werkstatt. Der sieht den Vater. Jesus hat den Vater verkörpert in der Werkstatt, hat gute Arbeit geliefert. Er zeigt, wie man in der Familie sich benimmt. Und er zeigte, wer sein richtiger Vater ist, nicht der Josef. Und genau das, siehst du, was Jesus tat? Er hat für seinen Josef so gearbeitet, für seinen Ziehvater, Stiefvater oder wie man das auch nehmen möchte, hat so gearbeitet, als ob er für Gott gearbeitet hätte. So gedient, als wenn er für Gott gedient hätte. Und er war ihnen so gehorsam, als wenn er Gott gehorsam gewesen wäre. Und wir wissen, mit 12 Jahren, als er da im Tempel erwischt wurde, dann sagte er, ich muss denn das sein, was meines Vaters ist. Und sein Vater war nicht der Josef hier. Wisst ihr nicht, dass ich meines Vaters sein muss? Er versucht also zu definieren, Vater Josef, Mutter Maria, und dann, ich muss im Hause meines Vaters sein. Aber er geht und ordnet sich Josef und Maria unter, ist gehorsam. Und dann heißt es, und er nahm zu an Gnade und Weisheit durch Gehorsam. Er diente Josef mit seiner ganzen Kraft. Er war fleißig, er war vorbildlich, er war zuverlässig, er war treu. Stell dir mal vor, was hat er wohl gemacht, wenn er sich auf den Finger geklopft hat. Das wird auch bestimmt auf Jesus passiert sein. Also er war Mensch in vielen Dingen. Aber Josef war nicht sein Vater. Er war in allem treu, so steht es in der Bibel einmal. Deshalb also, wenn du durch Jesus den Vater erkennen möchtest, du musst sehen, er war in allem treu. Er war in allem treu. In Wirklichkeit war Gott sein Vater. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Später kam er dorthin. Und darum war Gott auch mit ihm und darum klappt es auch so, weil er ganz bewusst, was er tat für Gott. Und wir, wenn wir Gott kennenlernen möchten, wir müssen, wenn wir was tun, egal was, für Jesus tun. Und alles, was ihr um meinetwillen getan habt, für mich. Und dann kriegen wir den Vater, kriegen wir vom Vater was mit. Dann wissen wir, genau so ist der Vater. Der Vater ist so fürsorglich, so treu, so vorbildlich, so zuverlässig. Gott ist ein verborgener Gott. Ihn sieht man, wenn Menschen seinen Willen erfüllen. Den Willen Gottes. Dann sieht man den Vater. Wenn Menschen Gottes Platz einnehmen, dann sieht man den Vater. Gott ist ein verborgener Gott. Du wirst Gott nicht sehen, so wie damals die Leute nicht Gott gesehen haben und verwirrt sind wie der Philippus und Thomas. Zeig uns den Vater. Er sagt, schaut mich an. Menschen sehen den Vater Gott, den echten Gott, den lebendigen Gott, wenn Menschen Gott ganz bewusst dienen. Nur Gott. Alles, was er tut, tut zur Ehre Gottes. Es gibt ein Lied, jeden Faden, den ich drehe, jeden Krümel, den ich aufhebe, alles meinem Gott zu ehren. Alles meinem Gott zu ehren. Weißt du, nicht den Menschen, um nur zu gefallen, damit er mich gesehen hat. Guck mal, ich bin dienstbereit. Das interessiert niemand. Weißt du, wie sind wir zu Hause, wo uns niemand sieht? Weißt du, wir können in der Gemeinde Engel sein und zu Hause Teufel. Und da sind viele. Da sind viele. So, Jesus war zu Hause auch ein Engel. Und ich kann mir vorstellen, der hat schon was gelitten, wenn so seine Brüder, von denen hier erzählt wird, 5 Brüder mindestens und 2 Schwestern, auch mindestens, weil es auch in, und seine Schwestern in Mehrzahl kennen wir. Also die werden ihn schon gepiesackt haben. Ja, willst du was Besseres sein? Und wenn Maria ihm ein bisschen mehr was gegeben hat, ja, du bevorzugst ihn mehr und mehr und so weiter. Es gab Neid und Streit und Eifersucht, aber Jesus musste das alles schlucken und verarbeiten. Wie verhältst du dich zu Hause? Das ist, wie man Gott sieht, wie man Gott erlebt. Jesus hat seinen himmlischen Vater unter den Menschen immer wieder repräsentiert. Er sagt, wer mich sieht, weißt du, das ist schon gewaltig, wenn jemand sagt, wer mich sieht. Aber du siehst nur den Josefssohn, den Mariasohn, den Menschensohn. Doch Jesus ist hier mehr. Er hat nicht rebelliert, wurde nicht zornig, wurde nicht wütend. Ich kann mir vorstellen, sie haben ihn manchmal gereizt bis zur Weißglut. Glaubt doch nicht, dass Jesus nicht versucht wurde. Er wurde am Fleisch versucht, wie wir alle miteinander. Noch viel schlimmer, der Teufel ist leibhaftig zu ihm gekommen und hat ihn versucht. Und das ist, wie ein Vater uns demonstriert. Du sollst Gott allein die Ehre geben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir versuchen manchmal Gott und deshalb erleben wir auch Gott nicht. Also jetzt, ich springe im Namen Gottes. Und dann wundere dich nicht, wenn du aufpatschst und zerplatzt. Es sei denn, Gott hat es dir gesagt, aber normalerweise sagt er das nicht. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, hat uns den Vater vorgelebt. Und hat gesagt, so wie der Josef war so ein Idealfall. Ein Heiliger für mich persönlich, auch wenn er nicht so groß in der Bibel auffällt. Nur das Einzige, er war gerecht. Das ist das Einzige, was wir wissen. Du musst nicht viel von Menschen wissen. Weißt du, es reicht schon, wenn du nur einen Akzent kennst, einen Fakt kennst. Er war gerecht. Jesus war sanftmütig und demütig. Das ist alles, was du von Jesus weißt. So, der Weg zum Vater Gott. Menschen suchen immer Vorbilder. Und viele Christen sind keine gute Reklame für den lieben Gott, für Jesus. Weißt du, im Namen Christi, die ganzen Kreuzzüge, die ganzen Hexenprozesse. Sei doch ehrlich, die Christen waren nicht besonders vorbildlich in der Sache für Jesus. Keine gute Reklame für den Himmel und das Reich Gottes. Auch heute, du sagst ja, gut, die Kreuzzüge sind vorbei. 200 Jahre haben sie gedauert. Sie haben sehr viel Blut fließen lassen. Aber heute, viele Menschen sind struppig, kratzig, richtige Kratzbürsten. So Eisenbürste. Weißt du, grantig, grimmig. Das sind keine gute Reklame so für Jesus. Immer ständig so mürrisch. Da sollte ein junger Bruder mal einen Pastor vom Bahnhof abholen und da war kein Bild gehabt, kein Foto gehabt, wusste nicht, wie der Pastor aussieht. Und dann hat er sich so ausgemalt, wie sieht der Pastor aus und dann suchte die Leute, die so aus dem Zug aussteigen und versucht den Leuten nachzugehen. Und einer hatte so niedergeschlagen, so bitter guckt und schwarzen Anzug hat und denkt, das wird der Pastor sein, den ich abholen soll. Dann sagt er, entschuldigen, sind Sie der Pastor sowieso? Nein, sehe ich so aus? Sagt er, ja, Sie sehen so aus, aber sagt, ich habe Magenschmerzen. Und so weiter. Aber so viele Christen benehmen sich, als wenn sie Magenschmerzen hätten. Grimmig, grantig, schlecht gelaunt, überdreht. Und ich könnte noch so viele Aspekte nehmen. Weißt du, wir sind nicht immer eine gute Reklame für den Herrn Jesus Christus. Er kann nicht keine Werbung mit uns machen. Gott vergebe uns. Wir müssen Buße tun. Manchmal, wenn wir so nachdenken, bin ich ein gutes Aushängeschild für den Herrn Jesus Christus? Kann er mich repräsentieren? Kann ich so sagen, wer mich anschaut, der sieht Jesus, den Heiligen Geist. Viele sind schlampig, untreu, heuchlerisch, berechnend, egoistisch. Nach dem Gesetz des Dschungels versuchen sie sich durchzusetzen, behaupten, sind selbstsüchtig, scheinheilig. Weißt du, dann tun sie, wenn der Pastor da ist, lachen sie. Und wenn sie draußen sind, fluchen sie. Nur als Beispiel, oder wenn niemand sieht, sind verzweifelt, voller Sorgen und Kummer. Christen sollten ihre Sorgen Gott abgeben können. Und Jesus, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Aber wir zerbrechen uns den Kopf über alle möglichen Probleme des Lebens, anstatt dass wir das tun würden, was die Bibel sagt. Oder andere sind widersprüchlich. Die sagen so, die tun den Blinker links und fahren rechts. andere reden positiv und sind so positiv, aber sie leben negativ. Wenn du ihr Leben anschaust, das Leben ist negativ. Keine Freude, kein Glück, nichts Begeisterndes. Die würden nicht eine Maus hinter dem Ofen vorlocken. Schau die Christenheit an. Wo sind die ganzen Überwinder? Wo sind die ganzen Überwinder? Wo sind die Märtyrer? Wo sind die Heiligen? Wir haben so viel Bischöfe, so viele Pastoren, so viele Evangelisten, so viele Prediger. Aber wo sind die Heiligen? Wo sind die, die Glaubensprüfungen bestanden haben? Die alles Gott gegeben haben, die alles mit Gott wagen, die selbstlos leben. So nichts mehr will ich nennen, alles Herr bist du. Boah, das ist schon ein ganzes Stück. Mei, oh mei, oh mei. Die sich nicht mehr wichtig nehmen. Ja, mich hat er beleidigt, mich hat er nicht gegrüßt, mich hat er nicht angeguckt. Wo sind die Menschen, die inneren tiefen Frieden haben? Oder die mit neuer Kraft auffahren wie Adler? Wo sind die Menschen, die durch Schwierigkeiten hindurchgehen und die sagen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg, wir kümmern uns nicht. Wir glauben an Jesus und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und wo sind die Menschen, die so wie Jesus, die durch die Nazarener hindurchgehen, durch das ganze Gesindel, die den steinigen, kreuzigen oder den Abhang hinunterstürzen wollen? Wo sind die, die sich nicht entmutigen lassen, die nicht alles gleich aufgeben? Wo sind die Menschen? Also Reklame für Jesus. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Und du bist dann wie ein Chamäleon. Wenn du Gott siehst und dich mit Gott beschäftigst und mit Jesus beschäftigst, du kriegst die gleiche Hautfarbe. Weißt du, wir müssen so wie ein Chamäleon anpassen, die gleiche Farbe annehmen wie der liebe Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Weißt du, die Christen wurden Christen genannt in Antiochien. Das ist ein Grund, warum sie Christen genannt worden sind. Nicht, weil sie an den lieben Gott geglaubt haben oder an Jesus geglaubt haben. Nein, sie haben sich so benommen wie Christus, so geredet wie Christus. Die haben gesagt, das ist Christus in Kleinformat. Christus in Kleinformat. Und genau das ist, was Gott will, dass wir Jesu Nachfolger sind, so wie er Gottes Nachfolger ist und Christus in Kleinformat sind. Aber wo sind die Leute, die nicht gleich die Flinte ins Korn werfen? Die musst du mit der Lupe heutzutage suchen. In manchen Zeiten war das ganz anders. Zeig uns den Vater. So fragt hier Thomas und Philippus. Und Jesus demonstriert, wie man für Gott lebt. Wie man für Gott lebt. Und das ist, das Leben demonstriert den Vater, demonstriert Jesus, demonstriert Gott. Und er zeigte uns, wie man auf seiner Baustelle arbeitet. Und dein Leben ist eine Baustelle, sei doch ehrlich. Und zwar eine große. Andere haben eine kleinere Baustelle. Die sind noch nicht ganz so fertig. Und jetzt nach der Flut haben wir eine ganze Menge Baustellen. Da muss alles wieder neu eingerichtet werden. Und jeder arbeitet an seiner Baustelle. Und er zeigt uns, wie man an der Baustelle arbeitet. Dass man nicht weint und sich aufgibt und sagt, jetzt ist alles Hopfen und Malz verloren. Nein, wir räppeln uns auf. Er zeigt uns, wie man nicht vor nichts zurückschreckt. Und für nichts zu schade ist. Er zeigte damals, 18 Jahre mindestens, zeigte er in Nazareth den Leuten, wie man als Christ lebt. Wie der Vater ist. Und hat für seinen Vater Josef gearbeitet. Nicht für sich selbst, sondern für den Vater Josef. Er bewährte sich im Alltag. Er zeigte, wie man an Gnade und Weisheit zunimmt, immer liebenswürdiger wird, immer freundlicher wird, immer angesehener wird. Und zwar nicht ansehen, weil man irgendwas Großes geleistet hat, sondern dass man treu und zuverlässig ist. Treu und zuverlässig. Tugenden, die es heute gar nicht mehr gibt. Man will ja diese ganzen preußischen Tugenden gar nicht haben. Aber die sind wichtig. Das haben die Menschen verlernt. Und der Teufel will das bewusst nicht haben, weil das wäre schön, wenn man die wieder hätten. Zuverlässiger und treu und Pünktlichkeit. Diese königlichen Tugenden. Jesus war ein Mensch und den Menschen sehr nahe. Er ließ den Vater Josef nicht allein arbeiten. Ich bete. Ich bin Kind Gottes. Ich bete. So viele Menschen verbringen viel Zeit mit Beten und wenig mit Arbeiten. Aber bete und arbeite. So ist Gott. So ist Gott. Er nahm zu an Gnade. Weißt du, was das heißt? Er nahm zu an Gnade. Dass Gott ihm besonders gnädig gewesen wäre. Nein, die Gnade hat er schon längst gehabt. Die hat er abgelegt, diese Gnade. Er kam herab auf diese Welt, um Menschen zu dienen, hat sich erniedrigt. Aber weißt du, er nahm zu an Gnade. Er wurde den Menschen immer gnädiger, den Menschen gegenüber, immer barmherziger. Er gab niemand mehr auf. Er verachtete niemand mehr. Auch wenn der Nathanael sagt, was kann da Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du? Er hat auch den verstanden. Ich habe dich gesehen, dass du da unter dem Feigenbaum dort lagst. Jesus verklärte den Vater Gott in der Familie, in der Werkstatt, auf jeder Baustelle. Und die haben eine ganze Menge Baustelle gehabt. Der Vater war Zimmermann. Es gab genug zu tun. Er bewies Gott im Alltag. Also, du kannst Gott nur im Alltag erleben. Tut mir leid, nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde wirst du über Gott was hören, über Gott was erfahren. Das ist Theorie. Aber praktisch erlebst du Gott im Alltag. Tut mir leid. Aber deine Bibelstunde, deine Bibelstunde und so weiter, deine geistliche Ausbildung erlebst du im Alltag. Und Josef bewies Gott im Alltag. Jesus bewies Gott im Alltag. Josef bewies es, ein Gerechter. Er war gerecht. In allen Dingen, das ist die höchste Auszeichnung, wo ein Mensch bekommen kann. Ein Gerechter. Mehr steht von ihm nicht in der Bibel. Aber das war, was man von Gott wusste über Jesus, über seinen Vater. Er war ein Gerechter. Der Vater Jesu war ein gerechter Vater. Er ist liebenswert. Er verurteilt niemand. Er behandelt jeden richtig. Und er hat ja mehrere Geschwister gehabt. Weißt du jetzt, so ein besonders Heiligen. Und Jesus war ein besonders Heiligen. Aber da waren noch 5 andere Brüder und noch 2 Schwestern. Und jetzt muss er alle gleich behandeln. Nicht nur Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, der vom Heiligen Geist gezeugte. Nein, die anderen sind auch Menschen. Die anderen 5 Brüder, der Jakobus, der Judas und so weiter, das sind ja auch meine Kinder, mein Fleisch und Blut, Geschöpfe Gottes. Und Josef war gerecht. Er hat sein ganzes Haus für Jesus geöffnet. Und für die Liebe Gottes geöffnet. Er war gerecht. Und du erlebst Gott in der Gerechtigkeit. Wenn du anfängst, gerecht zu werden. Heutzutage. Um Jesu Willen gerecht sein. Niemand verdammen. Auch wenn du siehst, der ist in der Sünde gefallen. Mit dem geht es bergab. Oder du siehst, der schafft es nicht und so weiter. Nicht gleich urteilen. Wir sind immer gerne Richter. Gott hat uns nicht zum Richter gesetzt. Er fand Gnade. Und er nahm zu an Gnade. Und Josef war ein Gerechter. Das sind so die Tugenden Gottes. Vater Gott. Jesus sagt den Juden in einem anderen Beispiel, in einer anderen Rede, was die göttlichen Züge sind, die geistigen Wahrheiten und Wirklichkeiten. Und dann sagt er in einem Gespräch, diesen Juden wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Jona war ein Flüchtling. Ist von Gott weggelaufen, aus seiner Berufung weggelaufen. Also normalerweise verdammt man solche Menschen, der also so ein Versager ist, der alles hinschmeißt. Aber Gott ist ein gerechter Gott, ein gnädiger Gott. Der schmeißt niemand hin und gibt niemand auf. Und solange ein Mensch atmet, ist Hoffnung in ihm. Egal, auch wenn er im Bauch des Fisches ist, ist Hoffnung für ihn. Auch wenn sie in Sünde sind, da ist Hoffnung in ihm. So, und diesem Volk wird kein anderes Zeichen gegeben. Nicht nur, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Grab ist. Nein, nein, das Zeichen Jona ist viel mehr. Denn da kommt zum ersten Mal das Wort Gnade beim Jona vor in der Bibel. Dass Gott gnädig ist. In Jona Kapitel 4, Vers 2, da betet Jona zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dir das Übels gereuen. Das wusste ich schon. Und Jesus sagt, kein anderes Zeichen wird diesem Volk gegeben als das Zeichen Jonas. Dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist und dass er sich des Übels gereuen lässt. Herr Gott, kannst du nicht zu deiner Meinung stehen? Weißt du, Gott sagt, dahingegeben, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, aber das reut ihn wieder, weil er sieht, die Menschen tun Buße, die Leute von Ninive jetzt als Beispiel, und er lässt Ninive stehen und Ninive geht nicht unter. Doch Gott ist langmütig, geduldig und gnädig, das wusste ich schon, das wusste ich. Und diesem Volk wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Jesus hat den Vater Gott vermittelt. Gott ist langmütig, gütig, barmherzig und gnädig. Wir Menschen sind so verführt, wir sind Opfer Satans irregeleitet. Wir sind nicht freiwillig Sünder geworden, das ist wahr. Aber wir müssen auch wieder mit der Gnade Gottes sagen, Gott ist gerecht, langmütig und geduldig. Auch wenn wir Gott aus der Schule laufen, Jona ist dem lieben Gott aus der Schule gelaufen, Israel ist Gott aus der Schule gelaufen. Die haben alles Mögliche, alle möglichen Götzen sind sie nachgelaufen. Kaum aus Ägypten raus tanzen sie um das goldene Kalb. Also, so stabil sind sie gewesen im Herrn. Und alles Geschmeide reißen sie runter und werfen und sagen, Aaron, mach uns ein Kalb. Und der Aaron, ein Priester Gottes, ich kann das gar nicht verstehen, wie kann ein Priester Gottes ein goldenes Kalb machen? Aber das macht er. Und danach, nachher müssen sie dieses Pulver trinken. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber Gott ist gnädig, langmütig und von großer Güte. Und ihn gereut das Übel. Das Volk soll weg. Und wie oft sollte Israel vernichtet werden? Wie oft sollte Israel von der Bildfläche verschwinden? Aber Gott hat es immer wieder neu hervorgeholt. Immer wieder. Ein Rest wird selig. Ein Überrest sogar manchmal. Gott ist auf der einen Seite sehr streng. Sehr streng. Und Jesus zeigt uns, wie ist mein Vater? Wer mich sieht, sieht mein Vater. Gott ist unbarmherzig. Er lässt seinen Sohn am Kreuz krepieren. Das ist Fakt. Du kannst es nicht sagen, das ist nicht Gott. Der gibt seinen Sohn, sein Liebstes, sein Bestes, opfert er, weil er gerecht ist, heilig ist und sagt, ich lasse keine Sünde durchgehen, ich muss diesen Weg gehen. Tut mir leid. Schau das Kreuz an. Hart, schockierend für uns. Das ist Gott. Auf der anderen Seite ist Gott väterlich. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 11 und folgende Verse, da heißt es, wenn ihr arg seid, böse seid, gemein seid, gehässig seid, wenn ihr arg seid und so weiter und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr Gott, der Vater im Himmel. Also wir sind böse, aber er gibt trotzdem und er sagte, ich gebe trotzdem gute Gaben. Da heißt es, wer unter euch Menschen einen Sohn, wenn er etwas bittet, um Brot bittet, dass er Stein anbietet, oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange anbietet, wenn ihr doch so böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel geben denen, die ihn darum bitten? Gott lässt sich immer erweichen. Du bist langmütig. Jesus zeigt uns den Vater, präsentiert uns den Vater. Wenn wir von Gott etwas bitten, sagt Jesus, wir werden nie was Verkehrtes bekommen. Deshalb, wenn jemand im Namen Jesus den Herrn anbetet, auch wenn er in Sprachen betet, wird Jesus nicht verfluchen. Auch wenn die anderen Kulturen, Sprachen und Religionen also fremde Sprachen haben und da ekstatisch reden können, ist alles dahingestellt. Die können reden, was sie wollen. Aber wenn du im Namen Jesu etwas tust, kannst du Gott nicht verfluchen. Und wirst auch Gott nicht verfluchen. Und Gott wird dich nicht zulassen, oder Jesus wird nicht zulassen, dass du Gott verfluchst. Oder dass du etwas Falsches bekommst. Weißt du, jetzt betest du und jetzt kommt jemand und sagt, ja, das ist vom Teufel alles, was du da bekommen hast. Aber du hast im Namen Jesu gebeten. Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, wird euch der Vater geben. Aber Leute, die nicht im Namen Jesu bitten, die kriegen den Teufel. Da kann ich schriftlich geben. Weil die Jesus umgehen. Sie denken, sie können Jesus umgehen. Wenn du Jesus umgehst, kommst du am Teufel vorbei. Und da kriegst du vom Teufel. Also wenn du Zungensprache nicht durch Jesus bekommen hast, ich werde den Vater bitten. Und er wird den Heiligen Geist senden. Und er wird euch mit dem Geist taufen. Das ist ein kleines Aber. Ohne Jesus kriegst du Dämonen. Und deshalb, ich verstehe, warum manchmal Antipfingstler sagen, na guck mal, schau die Pfingstler an, das ist nicht echt. Und viele sind nur um Jesus vorbeigegangen. An Jesus kommst du nicht vorbei. Wenn du das Echte haben willst, musst du an Jesus vorbeigehen. Ihr werdet in meinem Namen bitten, in meinem Namen werdet ihr die Kranke heilen. Weißt du, wenn du Kranke heilst, nur weil du bist, so wie Reiki-Leute oder andere Leute, die heilen es von sich aus. Die umgehen Jesus. Aber auch in meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Alle, die Jesus umgehen, kommen in eine Teufelsküche. Ganz einfach. Das Problem ist ganz einfach. Also, wenn du im Namen Jesu etwas bittest, du wirst immer das Richtige bekommen. Die richtige Dosierung zum richtigen Zeitpunkt. Du wirst nicht immer sofort bekommen. Ich sage dir eines, du wirst nicht auf der Stelle kriegen, aber du wirst bekommen, wenn es brauchst. Du wirst nichts Fehlerhaftes bekommen. Du bekommst immer das Allerbeste. Allerbeste. In Matthäus 6, Vers 26, finde ich toll, Jesus zeigt uns den Vater. Das ist mein Vater. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater, es ist merkwürdig, euer himmlischer Vater. Nicht mein Vater, sondern dein Vater, euer himmlischer Vater. Der geht ganz weg von seinem Vater. Der ist gar nicht wichtig. Mein Vater wird euch geben. Euer himmlischer Vater wird es euch geben. Seid ihr dann nicht viel mehr wert als sie? Und dann Matthäus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet und vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euch, euer Vater, dieses euer, betont, deshalb beten wir auch nachher unser Vater. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, eure Übertretungen. Also, du sollst vergeben, weil einfach Jesus auch vorgemacht hat, Vergebung, was Vergebung ist. Nicht nachtragen. Ja, ich vergebe, aber vergessen werde ich es nie. Weißt du, wenn du vergibst, musst du auch vergessen können. Und bitten, lieber Heiliger Geist, lösch das aus, gib mir Blackout. Gott weiß, was du brauchst. Matthäus 6 nochmals zurück. Warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut euch diese Lilien an. Sie wachsen, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Das ist nichts für Faulpelze. Trotzdem, die ziehen die Kraft. Zieh mal du aus den Wurzeln, da die Kraft bist, in die Blumenspitze, in die Lilienspitze. Sie arbeiten nicht, sie arbeiten, aber du siehst bloß nicht, wie sie arbeiten. Sie arbeiten im Verborgenen. Schau die Lilien an auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das auch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht euch sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer, dein Vater, unser Vater, euer Vater, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Euer himmlischer Vater. Das ist ganz wichtig. Jesus predigt von seinem Vater. Euer Vater, er ist das Medium, der Vermittler, der Botschafter, der Verkündiger. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er zeigt uns einen Gott, der alles weiß, der allwissend ist. Jesus zeigt uns einen Gott, der mit den Menschen mitfühlt, der uns nicht unnötig stresst, der uns nicht unnötig belastet. Er weiß, dass ihr das alles braucht. Eigentlich, Sorgen ist dämonisch. Planen, du musst planen, aber sich Sorgen, Kopfzerbrechen ist dämonisch. Und du musst dich nicht damit belasten und überfordern. Weißt du, Gott ist so human. Jesus hat uns einen humanen Gott verkündigt. Einen menschlichen Gott. Einen Gott zum Angreifen und zum Anfassen. Das war ganz anders als der Gott der schriftgelehrten Pharisäer. Weißt du, diesen Gott, da musst du vorsichtig sein. Du musst rückwärts aus dem Tempel gehen. Du darfst Gott nicht den Hintern zeigen. Als wenn Gott nicht wüsste, wie du hinten aussiehst. Ja. Aber das sind so die Sachen. Oder nur, du darfst Gott nicht zu nahe kommen, wenn irgendwas in deinem Leben ist. Der Priester, dem Allerheiligsten, der muss mit einer Schnur angebunden sein, wenn jemals was passiert, dass er noch rausgezogen werden kann. Angst vor Gott. Jesus nimmt die Furcht vor Gott weg, dem Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Dass ihr neue Klamotten braucht. Dass ihr neues Schuhwerk braucht. Dass ihr neuen Wohnraum braucht. Gott, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Der Gott Jesu ist gerecht. Sein Vater war gerecht, Josef. Aber der obere Vater, der himmlische Vater, dass er gnädig ist, dass er Erbarmen hat mit den Menschen, dass er nicht stur nach dem Gesetz handelt. Also die Leute von Ninive, geh und sag, in 40 Tagen geh die Stadt unter. Weißt du, zuerst einmal klingt es sehr hart. Gott ist ein heiliger Gott. Er lässt die Sünde nicht durch. Ist ja korrekt. Das muss ich auch sagen, weil manche Leute sagen, ja, Gott ist Liebe, 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 Liebe. Nein, Gott ist heilig, das ist die andere Seite von der Liebe Gottes. Ein verzehrend Feuer, furchtbar. Aber wenn du Gott richtig verstehst, durch Jesus Christus, du verstehst nicht den barmherzigen Gott ohne Jesus. Weißt du, für dich wird Gott erst Christ durch Christus. Und dann verstehst du, das ist nicht mehr der grausame Gott, der brutale Gott, der blutrünstige Gott. Durch Jesus kommst du auf eine ganz andere Ebene mit Gott in Verbindung. Du bekommst dein Gott bekommt ein menschliches Gesicht. Der ist greifbar, fassbar. Mein Gott weiß, was mir fehlt. Ich rufe, euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, dass du heiraten willst. Gott weiß, dass du Arbeit brauchst. Gott weiß, dass du einen Wohnraum brauchst. Gott weiß, dass du Hunger hast und essen möchtest. Gott weiß, dass du ja da und dort Probleme hast. Gott weiß es. Euer himmlischer Vater weiß das alles. Wir sollten Gott suchen, Geschwister. Wir sollten Gott suchen und nicht irgendwelche Befriedigungen unserer Bedürfnisse. Die meisten Leute suchen nur Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Oh, dass ich mehr Wohnraum hätte, mehr Geld hätte, mehr Kraft hätte, mehr Gesundheit hätte, mehr Freude hätte. Nein, vergiss das Ganze. Das ist unnötig. Spare diese Mühe. Ihr sollt mich suchen und ihr werdet leben. Wir wollen immer nur ein paar Tugenden. Liebe bräuchte ich mehr. Nein, vergiss, du brauchst nicht mehr Liebe. Du brauchst nicht mehr Glauben. Du brauchst Gott. Den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Vater die ganze Fülle. Jesus sagt, wer mich sieht, nicht meine Wunder und meine Worte hört und meine Taten sieht. Wer mich sieht, der erkennt den Vater. Der erkennt den Vater, wer er wirklich ist. Und Gott ist Realität. Und Realität ist nicht immer perfekt. Das ist Wahrheit eigentlich. So und so weiter. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der sieht mich durch den Heiligen Geist. Und weißt du, Petrus hat einfach gesehen, wie Jesus wirklich ist. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wie die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Und dann stehen sie auf dem Berg der Verklärung und sie sehen Moses und Elia und Jesus, unterhalten sie sich miteinander. Und Herr, hier ist Gutsein. Das haben sie gesehen. In der Gegenwart Gottes ist es wunderbar. Hier ist Gutsein. Lass uns Hütten bauen. Gleich dir eine, Moses eine und Elia eine. Ihr werdet inne werden, ob die Sache von mir ist oder nicht. Weißt du, wir werden diese Verklärung erleben. Dann kommt jetzt daher der Heilige Geist noch im Spiel. Also durch Jesus begreifst du den Heiligen Geist und der Heilige Geist verklärt Jesus wieder. Der Heilige Geist verklärt Jesus, verherrlicht Jesus, macht Jesus wieder groß. Ihr werdet inne werden. In Johannes 7, Vers 16 und folgende Verse. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das ist also meine Lehre. Ich predige nicht mich selbst. Viele Pastoren, Prediger, Evangelisten, die predigen sich selbst, was sie gemacht haben, was sie geleistet haben. Jesus sprach immer vom Vater. Über 300 Mal steht im Neuen Testament. Wenn jemand dessen Willen tun wird, der mich gesandt hat, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht, ob ich von mir selbst rede. Wer jemanden dessen Willen tut, wenn du anfängst, das zu tun, für Jesus, im Namen Jesus, durch Jesus, für Jesus, mit Jesus. Du wirst inne werden, ist das von Gott oder nicht? Und du wirst schnell merken, dass wenn du anfängst, für Jesus etwas zu tun, dass sich die Geister scheiden, da gehen manchmal Jalousie gleich runter, dass die Leute ablehnen und sagen, nein, das sind zu extrem, die Leute, geht's nur noch um Jesus, 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 Jesus. Ein Verwandter von mir, der überzeugter, fanatischer Jehova-Zeuge ist, der ist jetzt schon gestorben, war Kapitän. Wenn das Schiff auslief, war er der einzige Jehova-Zeugen. Wenn das Schiff zurückkam, war über die Hälfte Jehova-Zeugen. Der hat auf dem Schiff alle bekehrt, der war so ein Radikaler, will jetzt mich bekehren. Kommt zu mir extra. Und hört sich zuerst meine Telefonkurspredigt an und so weiter. Und dann sagte Johannes, ich bin von dir begeistert. Du predigst richtig das Wort Gottes. Aber weißt du, ich habe ein Problem. Bei dir ist nur Jesus, 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 Jesus. Das werde ich nie vergessen, so stand er da. Bei dir ist Jesus, 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 Jesus. Er sagt, bei mir ist kein Jehova, da ist kein Platz für Jehova. Für mich ist Jesus. Gott hat sich offenbart in Jesus, nicht in Jehova. Jehova ist eine Erfindung um 1000 nach Christus. Irgendwo ein Juden haben das konstruiert, dann diesen Namen Jehova, und das hat sich dann sich eingebürgert. Jahwe, Jehova und so weiter. Aber er hat sich offenbart, und du sollst ihn Jesus nennen, und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Er ist der Retter, nicht Jehova, 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 Jehova. Jesus. Und da war kurze Zeit, bin ich nicht mehr losgeworden. Und dann gab es für mich, nach einer gewissen Zeit, habe ich gesagt, jetzt wie werde ich den Mann los? Das war ein Verwandter, weitläufiger Verwandter, aber wie werde ich mit ihm los? Dann habe ich gesagt, lasst uns beten. Und ich schließe meine Augen, fange an zu beten und mache die Augen auf, der ist nicht mehr da. Nicht, dass er entrückt wird, denn die beten nicht mit uns, denn die beten zu einem anderen Gott. Ja, wenn du Jehovas Zeugen loswerden willst, dann sag, lasst uns beten, und dann, Vater, im Namen Jesus komme ich zu dir. Im Namen Jesus. Und dann machst du die Augen auf und die sind alle weg, über alle Berg. Der hat sich nicht mal verabschiedet bei mir. Später hat er angerufen, tut mir leid, sagte, ich habe noch andere Verpflichtungen gehabt. Faule Ausreden. Aber sonst kam er, wollte mich ja nicht bekehren. Wer von sich selbst redet oder von irgendjemand anders redet, von irgendeiner Wachtumgesellschaft oder Bibelgesellschaft davon, von was weiß ich wo, Brooklyn. Weißt du, wir sind nicht irgendwelche Vertreter von irgendeiner Organisation. Wir sind, wenn wir Vertreter sind, wir sind Vertreter Jesu Christi. Botschaft an Jesus statt. Und wir reden von Jesus. Und ich möchte hier in dieser Gemeinde die Menschen an Jesus binden und nicht an die Gemeinde. Mir geht's nicht um die Gemeinde, mir geht's um Jesus. Und wenn du an Jesus gehörst, dann habe ich keine Probleme mit dir. Gehörst du nicht Jesus, dann habe ich nur Stress und Ärger. Ja, ganz einfach. Wenn du Jesus gehörst, dann wirst du das Beste für dein Leben tun und für Jesus dein Bestes geben. Ich bemühe mich und versuche mein Bestes zu geben und für Jesus, und du versuchst dein Bestes für Jesus zu geben, so haben wir alles etwas Gemeinsames. Ich bin ein Bruchstück, du bist ein Bruchstück, und dann haben wir in Jesus diesen gemeinsamen Nenner, den kleinsten oder den größten, spielt jetzt keine Rolle. Aber das eint uns und vereint uns. Jesus. Wir lernen durch Jesus Gehorsam, was Gehorsam ist. Weißt du, wenn ihr meinen Worten gehört, da heißt es weiter hier, wer von sich selbst redet oder aus sich selbst redet, sucht nur seine eigene Ehre, wer aber die Ehre dessen sucht, der mich gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit in ihm. Also, wessen Worte gehorchst du? Du sollst nicht meinen Worten gehorchen. Vergiss es, ich bin nur ein Mensch, ein Sterblicher. Du solltest lernen, den Worten Jesu zu gehorchen. Du solltest die Sprache Jesu heraushören. Spricht Jesus wirklich zu mir? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen. Das Einzige, was ich kann, ist klopfen. Anklopfen. Und ich versuche durch alle möglichen Tricks, dich anzusprechen auf Jesus. Weil mir Jesus wichtig ist. Und mir geht es absolut um Jesus. Ich werde eines Tages gehen, aber Jesus wird bleiben. Und er wird wiederkommen. So, weiter. Erlebst du das Göttliche in Jesus? Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Alles tun, was Jesus bestätigt. Was Jesus in mir beglaubigt. Was Jesus in mir beweist, was mich zu einer Reklame für Jesus macht. Und das ist so wichtig. Nicht nur, dass ich von Jesus rede. Du kannst von Jesus reden, aber du kennst Jesus nicht. Wenn wir Menschen Jesus vor den Menschen bekennen, wenn wir Jesus also vor den Menschen bekennen, dann passiert etwas. Jesus sagt, dann will ich dich und euch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Eine andere Stelle sagt, von den Engeln des Himmels sogar. Also, wenn du Jesus vor Menschen bekennst, wirst du im Himmel bekannt. Also, möchtest du im Himmel berühmt werden? Auf der Titelseite kommen? Der himmlischen Post? Dann solltest du Jesus bekennen. Das hat Auswirkungen auf, für dich persönlich. Dann wird er bekennen. Wer mich vor den Menschen bekennt, deine Gebete haben ganz andere Kraft. Fang an, Jesus vor den Menschen zu bekennen. Das hat Auswirkungen. Dein Bekenntnis. Und du wirst inne werden, dass Gott mit dir ist. Dass Gott dich führt, dass Gott dich leitet. Und durch Jesus erkennst du, dass Gott nicht nur ein abstraktes Wesen ist, du erkennst, dass Gott Vater ist, der sich um dich dann kümmert, der sich deiner annimmt. Weißt du, Gott will dein Papa sein. Entschuldigung, dass ich so rede. Aber Gott will dein Daddy sein. Aber lieber Vater. Das ist aramäisch. Das ist das Wort Abba. so Daddy, Papa. In Matthäus 23, Vers 9, und jetzt kommt diese harte Stelle. Matthäus 23, Vers 9, ihr sollt niemand auf Erden Vater nennen. Niemand auf Erden, auch nicht der Heilige Vater, der Papst. Ihr sollt niemand auf Erden Vater nennen. Vater Stange, Vater sowieso, Vater sowieso. Weißt du, auch in der christlichen Welt hat sich manchmal eingebürgert, dass manche so Pastoren Vater nennen. Keiner ist Vater. Wir sind Mitarbeiter Gottes, Diener Gottes und so weiter. Niemand soll auf Erden Vater, soll die Vater nennen oder Rabbi, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Einer ist euer Vater. Ihr sollt auch Jesus nicht Vater Jesus nennen, Vater Heiliger Geist. Das ist er auch nicht. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er ist nur das Sprachrohr des Vaters, der Botschafter des Vaters. Ihr sollt niemand auf Erden Vater nennen. Gott als Vater ist mehr als nur ein Stammvater oder Gottvater oder Familienvater oder was weiß ich was auch alles. Er ist der Urvater aller Väter, aller Kinder auf Erden, alles Lebens auf Erden. Er ist der Urheber. Jesus sagt, wie wir beten sollen. Und weißt du, dann dieses Gebet, Matthäus 6, Vers 9, unser Vater, der du bist im Himmel, nicht im Rom und Mekka oder sonst noch wo, der du bist im Himmel. Unser Vater residiert im Himmel, liebe Leute. Er ist kein irdischer Vater. Und das, was Gott ist, kann kein Vater sein. Selbst wenn eine Mutter einen vergisst, Gott sagt, ich will dich nicht vergessen, noch versäumen. Eine Mutter kann dich vergessen, ein Vater kann Rabenvater sein, Rabenmutter. Aber Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Unser Vater ist im Himmel zu Hause. Dort geschieht sein Wille, dort ist sein Reich, dort ist seine Kraft, dort ist seine Herrlichkeit. Und er ist ein Papa für uns. Papa, der du bist im Himmel. Stell dir mal vor, so betest du das Vaterunser jetzt. Er ist heilig. Weißt du, unser Papa ist zornig. Das muss ich auch von Gott sagen. Weißt du, Gott hat mehrere Seiten. Du kannst nicht auf der einen Seite dich festlegen. Er ist der liebe Gott. Der liebe Gott. Der liebe Gott ist kein Hampelmann und kein Waschlappen. Der ist ein heiliger Gott. Ein verzehrend Feuer. Er ist der Herrscher des gesamten Universums. Weißt du, des ganzen Universums. Und er muss Herr sein und zornig sein und gewaltig sein und gewalttätig sein und sich durchsetzen und sich behaupten. Das ist der Vater. Wir haben oft falsches Bild vom Vater, weil wir denken, unser Daddy, unser irdischer Daddy. Nein, Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Aber er ist gütig und gnädig, so wie Jona das erlebt hat. Weißt du, Gott hat selbst gelehrt den Jona, was er wirklich ist. Der predigte, Ninive wird untergehen. 40 Tage noch, 39 Tage noch, 38 Tage noch, 37 Tage noch, Ninive wird untergehen. Dann setzte er sich hin, krächzt schon vor lauter Schreien, erschöpft. Und dann sitzt er da und sagt jetzt, lieber Gott, ich habe schon gesagt, jetzt wissen Sie alle schon, dass Ninive in den nächsten 38 oder 36 Tagen untergehen wird. Und in der Zeit lässt der liebe Gott Jona zum Glauben zu kommen. Plötzlich wächst ein Rizinus. Weißt du, plötzlich so ein schöner Baum. Schade, oh Gott, du bist so gut. Halleluja. Und preis Gott. Und gleichzeitig am nächsten Morgen, als er nicht sein Frühstück da machen möchte und so weiter, plötzlich denkt er, das gibt's doch nicht. Gestern war so viel Schatten da und jetzt ist ein Wurm hat diesen Rizinus angefressen und plötzlich ist er genauso schnell wieder aufgegangen, ist eingegangen. Und dann kam noch ein Ostwind, das blas mir ins Gesicht, die Hitze, lieber Gott. Und dann sagst, merkst du nicht, weißt du, du schimpfst wegen den Rizinus hier, regst dich auf und ich sollte mich nicht da erbarmen, wenn sogar die Tiere, weißt du, Gott hört sogar das Gebet der Tiere, sogar die Tiere haben nichts zu fressen bekommen, 3 Tage. Und sie haben gebetet und gefastet, lieber Gott, lass Ninive nicht untergehen. Gott hört, und das ist erstaunlich, Gott hat nicht die Gebete der Menschen gehört, besonders, da wird betont, dass er die Gebete der Tiere gehört hat. Oh, liebe Leute, wir müssen vielleicht manchmal umdenken. Gott ist barmherzig. Gott hört das Schreien der Schöpfung, der Kreatur, der Natur. Der hört das Schreien, das Flehen, das Seufzen der Tiere. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, dazu gehören auch die Tiere. Weißt du, wir Menschen sind seine Wunschkinder. Halleluja. Wir sind seine Wunschkinder. Gott hat uns lieb. Und weißt du, der Vater, das hat sehr starke Emotionen, Gott Vater. Und Jesus zeigt uns diese Emotionen Gottes, die hier präsentiert werden durch ihn selbst. Der wird versucht, der wird ausgesetzt der Versuchung, den Schwierigkeiten, Problemen, dem Hohn und Spott. Matthäus 18, Vers 12 und 14 bis 14, da heißt es, euer himmlischer Vater will nicht, dass einer dieser Kleinen verloren geht. Euer himmlischer Vater will nicht, dass deine Kinder verloren gehen. Dein himmlischer Vater will nicht, dass du verloren gehst, dass du Schaden erleidest. Wie heißt es hier? Da wird die Geschichte erzählt von den 100 Schafen und ein Schäfchen geht verloren und er lässt die 99 Schafe stehen und sucht das verlorene Schäfchen, bis es gefunden hat. Gott geht den Verlorenen nach, auch in dieser Welt. Und das ist, wie Gott den Vater, wie Jesus uns den Vater zeigt. Er geht den Verlorenen nach. Gott geht den Verlorenen nach. Er geht nicht den Selbstgerechten, den Heiligen, den Starken. Er geht den Verlorenen nach. Er ist Vater Gott und macht sich auf den Weg, den Verlorenen zu suchen. Und er lässt niemanden fallen. Sogar dieses eine Schäfchen sucht er. Gott sucht von deiner Familie, deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft. Er sucht die verlorenen Schafe. Er geht ihnen nach und freut sich, wenn er das Verlorene gefunden hat. Unser himmlischer Vater will nicht, da heißt es so, dass einer von den Kleinen verloren geht. Unser himmlischer Vater, dein himmlischer Vater will nicht, dass einer von den Kleinen verloren geht. Nicht von den Großen. Die sind dahingegeben, diese Saurier und Riesen. Nein, diese Kleinen verloren gehen. Jesus zeigt uns, dass Gott sich ganz besonders um die Kleinen kümmert. Das ist dieser Vatergott. Diese Kleinen, diese Hilflosen, die niemand haben, die Schwachen, die Bedeutungslosen, um die kümmert sich der Vater. Dieses Bild malt Jesus uns von Gott. Unser Vater will nicht, dass irgendeiner von den Kleinen verloren geht. Die Ausgestoßenen, die Kranken, die Besessenen. Ja, die sind okkult besessen. Nein, gerade denen begegnet Jesus. Wegen dem fährt er sogar nach Gadara rüber, auf die andere Seite, um ihn zu befreien. Der himmlische Vater kümmert sich um die kleinen, unscheinbaren Armen. In Epheser Kapitel 2 von Vers 18. Und durch ihn haben wir alle beide in einem Geist Zugang zum Vater. Durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater. Weißt du, du kommst zu Gott gar nicht durch, aber der Sohn spielt im Hof und er sieht das, wie du kommst und wie du Hilfe suchst. Der Portier hat dich nicht reingelassen, aber der Sohn führt dich zum Vater, bringt dich zum Vater. Solche Geschichten haben wir oft in Königshäusern. Da spielt einer draußen und sieht, wie der eine versucht, da reinzukommen, der nicht reinkommen lässt. Sagt, ja, ich bring dich zum Vater. Jesus bringt dich zum Vater. Und du bekommst Audienz beim Vater. Die Staatssekretäre würden es dich nicht erlauben, nicht zulassen, dass du zum Vater kommst. Aber der Sohn erlaubt es. Die Priester erlauben nicht oder die Rabbiner erlauben nicht, dass du zum Vater kommst. Aber der Sohn erlaubt es. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und durch ihn haben wir Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau aufeinander gefügt ist und wächst zu einem heiligen Tempel des Herrn. Durch ihn haben wir Zugang. Die Kleinen haben Zugang. Die Unscheinbaren, die Einfachen. Weißt du, wir haben ein Problem im Volk Gottes. Nicht viel Hohe, nicht viel Geistliche, nicht viel Gebildete, sondern das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Und zu denen ist Jesus nachgegangen und hingegangen, diesem einen Schäfchen, das verloren ist. Weißt du, man geht nicht verloren von selbst. Manche Leute denken, ich gehe verloren. Nein, weißt du, du bist auf Futtersuche. Da ist ein schöner Löwenzahn und dort ist ein bisschen Klee und da ist ein bisschen Kraut und da ist ein schönes Gräschen und da ist was, das schmeckt alles so wunderbar. Und plötzlich bist du von der Herde weg. Plötzlich bist du verloren. So sind sie alle verloren gegangen in der Bibel. Der verlorene Sohn, nur ein bisschen Glück, noch ein bisschen Vergnügen, noch eine Runde. Noch eine Fete. Oder die Frau hat nicht auf ihr Geld aufgepasst und so weiter. War so lustig und fröhlich. und hast verloren und dann suchst du ihren Groschen. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Und jetzt kommt noch etwas, und der Heilige Geist vertritt uns bei Gott mit einem unaussprechlichen Seufzen. Wir haben zwei Stellvertreter beim Vater, zwei Repräsentanten, den Heiligen Geist und Jesus Christus. Den Heiligen Geist und Jesus Christus. Und die vertreten uns bei Gott. Halleluja. Also, wenn es beim einen nicht klappt, klappt es beim anderen. Entschuldigung, aber das ist, wie ich als Mensch denke. Wenn ich mit Jesus nicht zurechtkomme, dann habe ich den Heiligen Geist noch. Der Heilige Geist ist auch ein Stellvertreter des Vaters. So wie Jesus ein Stellvertreter des Vaters war, hier auf dieser Erde, ein Repräsentant. Der Heilige Geist hat eine ganz großartige Funktion. Er ist unser großartiger Begleiter und zeigt uns, erzählt uns die ganze Zeit vom Vater und von Jesus und schwärmt von Jesus. Weißt du, wenn du die Pilgerschaft antrittst mit dem Heiligen Geist und Jesus aufgenommen hast, weißt du, Jesus ist beim Vater und er erzählt, wie gut er ist, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist, wie gütig er ist, wie zuverlässig, wie treu, wie gerecht er ist, oh, wie langmütig er ist, wie geduldig er ist. Er schwärmt. Er begleitet uns durch diese Welt, befreit uns von der Macht des Bösen, führt uns in das Reich des Vaters und führt uns ein. Weißt du, Entschuldigung, Heiliger Geist, aber der Heilige Geist ist wie ein Kindermädchen, wie Babysitter. Weißt du, er erzählt uns und hilft uns an Schwachheiten auf, das ist der Heilige Geist. Gleicht uns aus, deckt uns zu und deckt es auf wieder, je nachdem, was Bedarf ist, was Not ist. Er zieht uns und leitet uns, wie wir uns dort benehmen. Weißt du, wenn du im Königssaal kommst, du musst immer gerade stehen, aufrecht stehen, dem König in die Augen schauen und dergleichen. Er zeigt uns, er klärt uns auf, wie wir uns dort benehmen sollten, wie wir funktionieren sollten, lehrt uns, gehorsam sein, Knick machen, sich verbeugen, demütig sein. Weißt du, der Heilige Geist führt uns in die Geheimnisse Gottes ein. Das können die Engel nicht. Die Engel haben keinen Auftrag dazu. Die Engel begleiten uns hier auf dieser Erde, solange wir in dieser Welt sind, begleiten uns die Engel. Die Engel sind für diese Welt. Aber wenn wir nachher dort eintreten ins Allerheiligste, da haben die Engel nichts mehr. Die gucken nur und sagen, guck mal, wie die das machen. Der Heilige Geist, der hilft unserer Schwachheit, macht uns bei Gott angenehm. Und durch Jesus sagen wir Aber, Vater. Und durch den Heiligen Geist sagen wir Aber, lieber Vater. Durch den Heiligen Geist. Also der Weg zu Gott wird uns geebnet durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, heißt es, der wird bei euch ewiglich bleiben. Denk nicht, wenn du im Himmel bist, dass du den Heiligen Geist abhängen kannst und sagst, das brauche ich das alles nicht. Weißt du, du bist so mit dem Heiligen Geist verwachsen und verbunden, dass du es gar nicht kannst. Der Heilige Geist wird dich sogar in der Ewigkeit dir dienen, am Tisch. Benimm dich, sei anständig, nicht so schlürfen. Nein, wir müssen das mal menschlich sehen und das mal menschlich vorstellen. Durch Jesus Christus lernen wir den Vater kennen und durch die Schule des Heiligen Geistes, wenn du die Schule durchlaufen hast hier auf dieser Erde, die Schule des Heiligen Geistes, wird er mehr und mehr Jesus verklären und je mehr du von Jesus verstehst, verstehst du auch vom Heiligen Geist und vom Vater und vom Himmel und von der Herrlichkeit. Er bekehrt unsere Herzen zu dem wahren Vater. Epheser 3, Vers 14. Epheser 3, Vers 14, da heißt es von Paulus, wenn er betet, da kannst du sehen, wie der Paulus betet und wie Christen vielleicht beten sollten oder lernen sollten. Wir können die Gebete kopieren. Du musst natürlich deine eigenen Worte sprechen, aber Paulus zeigt uns, wie man betet. Da hallen, beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, auch der glaubt, dass der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt auf Erden und dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also, hast du gehört oder soll ich nochmals lesen? Nochmals. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da heißt, Kinder im Himmel und auf Erden, beides. Es gibt im Himmel Kinder und gibt's auf Erden Kinder. Aber was heißt Kinder im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus, und jetzt kommt diese Verklärung, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und verwurzelt werde, fest werde, stark werde. mächtig werde und ihr in der Liebe eingewurzelt seid, dass ihr das Gleiche ausstrahlt, was Jesus ausgestrahlt hat. Er war Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der Hammer. Das war der Hammer. Vater, vergib. Kannst du das auch? Das kannst du nur, wenn du in Gott, in Christus bist, im Heiligen Geist bist, dass ihr eingewurzelt, ungegründet seid in der Liebe. Gott will nicht nur unser Schöpfer sein, nicht nur unser Erzeuger und nicht nur unser Versorger. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Echte, tiefe, innige, herzliche Gemeinschaft. Dazu sind wir geschaffen, darauf sind wir angelegt. Und er will aus uns was machen, und dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm alles überlassen. Er will unser Leben noch viel mehr ausbauen. Das will der Vater. Weißt du, der Vater hat große Interessen. Und deshalb schickt er uns auf die härteste Schule, die es gibt. Eine harte Rekrutenschule. Da wirst du gedrillt. Und das ist die Ehre. Es gibt nichts Schreckliches wie das Leben auf dieser Welt. In aller Liebe, auch wenn es so schön ist manchmal. Aber es ist nicht immer so schön. Es ist nicht immer ohne Glecken. Und da musst du durch, ob du willst oder nicht. Aber hier lernst du, Gott zu vertrauen, Kind Gottes zu sein. Und dann kommst du zurück. Bist du gemachter Mann, gemachte Frau? Weißt du, Gott will da mit uns die ganze Ewigkeit verbringen. Deshalb ist dieser kurze Zeit gar nicht wert, dass wir darüber groß diskutieren. Und alles, was wir an Jesus sehen, was Gott an Jesus getan hat, das tut er auch an uns. Das tut er auch an uns. Auch du musst am Kreuz hängen. Mein Enkel, wir haben Ostern, und da hat die Tante Rosemarie über Ostergeschichte, da die Ostergeschichte behandelt, und irgendwie hat sie dem Kindern versucht, wir müssen auch gekreuzigt werden mit Christus und so weiter. Jetzt kommt er nach Hause und erzählt, Papa, ich muss gekreuzigt werden. Im Kindergarten erzählt er überall, ich muss gekreuzigt werden. Da sogar die Eltern von gerufen worden sind und gesagt, was ist mit dem Jungen los? Der erzählt überall, er muss gekreuzigt werden. Er hat es begriffen. Aber nicht nur, dass wir sagen und erzählen, nein, wir müssen diese Kreuzigung erleben. Wir sind mit Christus mitgekreuzigt, mitbegraben, und wir werden mit auferstehen. Wenn wir mitleiden, wir werden auch mit in die Herrlichkeit gehen. Und das ist, wie wir den Vater erleben, Vater Gott. Wir werden mit ihm gleich sein, wenn wir jetzt schon mit ihm identisch geworden sind, dass wir jetzt schon so gleichförmig mit ihm sind. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, liebe Gemeinde, sage ich auch, heißt auch Johannes. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Amen. Und das ist wahr. Wir sind schon Kinder Gottes. Ich bin schon Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Halleluja. Es ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden sehen, wie er ist. Wir sind Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht offenbar. Weißt du, die praktische Wirklichkeit Christi und des Heiligen Geistes Gottes ist, in uns zu wirken, dass die Erfüllung des Willen Gottes hier auf Erden passiert. Dass wir so geformt sind, dass man an uns nicht mehr weiß, ist der Christus oder ist der Matthäus jetzt? Wer ist der? Dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Und dann guckst du, ja, wir sind Zwillinge. Wir sind verwandt miteinander. Wir haben die gleiche Blutsgruppe. Wir haben die gleiche Art. Und die Jünger in Antiochien wurden plötzlich Christen genannt. Und das ist die große Aufgabe, die wir hier haben. Weißt du, Kinder Gottes zu sein, ist wunderbar. Aber wir müssen Kopien von Jesus sein. Kopien von Jesus sein. Kopien von Jesus sein. Wir sind Erben eines Vaters, haben wir gestern gehabt über die Erbschaft. Und wir können das Erbe nur antreten, wenn wir seine Kinder sind, wenn die Vaterschaft festgestellt worden ist. Wir sind mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist verwandt, verbunden, eins. Diese Einheit muss wiederhergestellt werden. Und der Heilige Geist arbeitet daran, auch heute durch diese Predigt. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Das ist tröstlich. Aber wir werden noch viel mehr, wir werden ihn sehen. Im Deutschen Museum in München, Da ist im Spiegelsaal eine Ausstellung gewesen und da bin ich rein mit meiner Familie. Wir gehen rein und ich bin so entsetzt. Ich komme rein und plötzlich guckt nicht der Matutis raus, sondern Adolf Hitler. Weißt du, da, und dann nachher nächstes Mal im anderen Saal guckt ein anderer, Sokrates, glaube ich, war das oder so. Plötzlich, du gehst in den Saal rein und der Spiegel ist so manipuliert und so weiter, dass aus deinem Spiegelbild, dass der Künstler, der Meister oder der Teufel oder was weiß ich rausguckt. Weißt du, was und wer guckt aus dir raus? Gott oder der Teufel? Gott oder Jesus? Gott oder der Vater? Gott oder der Heilige Geist? Weißt du, wir können ganz böse gucken. Oh. Steh auf, hinsetzen. Und wir wundern uns, wenn wir die Leute nicht bekehren. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt, dann macht einen Hausbesuch und der Mann ist nicht Christ und nicht gläubig und so weiter, aber sie ist Christin. Aber der ist offen für so viel Reich Gottes, bringt sogar die Frau bis zur Gemeinde und nimmt sie wieder nach Hause, aber kommt selber nicht im Gottesdienst. Dann der weiß es nicht und so weiter, sagt, Hugo, Hände falten, Pastor will beten. Verstehst? Und behandelt ihn wie kleinen Jungen. Hugo. Und kein Wunder, dass der Hugo sich nicht bekehrt. Und Hugo nicht von Jesus wissen will. Weil man mit Gewalt was versucht. Weißt du, das muss mit dem Herz und da muss mitgehen. Hugo, der Vater, der Pastor will beten, Hände falten. Und der Hugo macht dann so, ihr Lieben. Wir sollen durch den Heiligen Geist umgekrempelt werden. Und weißt du, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann wird dir das Händefalten kein Problem sein, da wird das Hände hochheben kein Problem sein, da wird in Sprachen beten kein Problem sein, da wird Liebesüben, Liebestaten und Liebeswerke kein Problem sein, das wirst du gerne tun und mit Freunden tun, da wird Gottesdienst gehen keine Last sein, sondern Lust. Und da wirst du vom Heiligen Geist gezogen, kannst gar nicht genug kriegen. Du bist von Jesus mehr. Weißt du, das zeigt sich, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die kriegen von Jesus nicht genug. Die müssen Andacht machen, morgen schon um 4 Uhr. Die müssen abends Andacht machen. Die müssen in den Gottesdienst gehen. Die müssen, was weiß ich noch. Weißt du, die brauchen so viel von Jesus. Wenn die telefonieren, sie reden nur über Jesus. Über sein Wort. Weißt du, wir sollten aufhören zu quatschen über Hinz und Kunz und Müller und Mai und wir sollten anfangen, viel mehr von Jesus zu reden. Da würde in unserer Gesellschaft total alles anders aussehen. Da würden die Menschen spüren, du, da ist ein ganz anderer Geist hier. Die reden wie Jesus. Von wem sprach Jesus die ganze Zeit? Vom Vater. Und du solltest von Jesus reden. Und du plötzlich werden die Leute merken, Mensch, was ist mit dem los? Entweder spinnt er, ist ein Fanatiker, hat den Verstand verloren? Oder ist er so bigottisch und so göttlich, dass er das nicht lassen kann? Guck mal, die Apostel, die sagen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Die sind von Christus ergriffen gewesen. Und die haben Jesus verkündigt. Sie haben Jesus gesehen, Jesus erlebt. Und wenn du Jesus kennst, kannst du nicht mehr anders, als nur von ihm zu reden, als nur für ihn zu leben. Da wirst du nicht aufdringlich sein und du wirst niemanden zwingen, glaub das Gleiche, was ich glaube. Weißt du, du bezeugst nur Jesus und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Der überzeugt nur die Menschen. Du erzählst, du lebst vor und die ersten Christen, sie zogen aus an allen Orten und sie plauderten von Jesus. Sie predigten nicht, sie plauderten von Jesus. Markus 16. Sie plauderten von Jesus. Sie erzählten ganz spontan so in der Imbissbude um die Ecke beim Döner oder sonst irgendwo, haben sie erzählt, du, weißt du, hast du was, das Neueste gehört? Da haben die gebetet und da ist was passiert. Da kommt ein Heilungsgottesdienst findet statt und da geschehen heute noch Wunder, sagen wir mal. Also das gibt's doch nicht. Also, und da erzählen sie begeistert. Ich verstehe nicht alles, aber das ist so wunderbar. Da musst du hin. Und Gott wirkte mit folgende Zeichen. So ist, wie Gott sich dann manifestiert, durch mit folgende Zeichen. Du musst Jesus nur bekennen, in meinem Namen. Dich nicht schämen. Naja, der Allmächtige. Das kann auch, ja, was weiß ich, der Teufel sein. Ist auch manchmal mächtig. Weißt du, aber Jesus hat's getan. In seinem Namen ist geschehen. Halleluja, Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, Aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden durch Jesus Christus. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Ihm gleich sein, ihm gleichgestaltet sein. Vater, ich segne alle meine Geschwister in Jesu Namen, die dein Wort gehört haben. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Jesus, du bist das Wort, du bist die Offenbarung Gottes, und es gibt keine größere Offenbarung Gottes mehr als die, die in Jesus Christus geschehen ist. Halleluja, Vater, ich preise dich, dass du uns Jesus gegeben hast. Und in ihm haben wir alles. Wer den Sohn hat, der hat alles. Der hat die Freiheit, der hat den Sieg, der hat die Befreiung von allen Mächten der Finsternis, der hat Heilung, der hat Leben in Überfluss. In ihm liegen verborgen alle Schätze der göttlichen Weisheit, der göttlichen Erkenntnis, der göttlichen Offenbarung. O Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du meinen Geschwistern die Gnade zeigst und dass sie den Vater Gott kennenlernen und dass sie, aber lieber Vater, lieber Daddy sagen können und dass sie so vertraulich sind mit ihrem Vater, himmlischen Vater, dass nichts zwischen ihnen und ihnen, dem Vater, kommen kann, dass sie dich lieben von ganzem Herzen. Jesus, du wolltest nur die Liebe des Vaters den Menschen bringen und eines Tages wirst du alles zurückbringen und da wird der Vater alles in allem sein. Halleluja. Und da wird nicht mehr der und der und der und jener sein, sondern der Vater alles in allem. Amen.